Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ich rede. Ja, jetzt kommt's. Okay. Können wir noch ein bisschen lauter? Eventuell? Danke. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Leipzig liest. Die größte Buchmesse, die größte Veranstaltung forever. Herzlich willkommen, dass Sie alle nur allein hierher gekommen sind, um den Primärverlag zu begrüßen. Spaß, klar. Ein Verlag, der jungen Autoren eine Plattform bieten will. Und das tun wir jetzt mit unserem jüngsten Mitglied hier. Dazu sagen wir gleich noch was. Wir dürfen Ihnen heute 3 Bücher vorstellen. Leider können wir nur 2 lesen, weil das dritte wirklich ganz zum Schluss noch fertiggestellt wurde. Aber hier vorne die Dame im Roten, die wird Ihnen nachher Rede und Antwort stehen. Vielleicht kennen ja einige noch oder ganz bestimmt den Namen Erik Neutsch. Erik Neutsch, Spur der Steine, da war mal was. Aber der hat ja nicht nur Spur der Steine gemacht, der hat ja auch zum Beispiel im Band gemacht 5 Bände, Friede im Osten. Und um den letzten geht's. Der wurde nach seinem Tode veröffentlicht und Marita Neutsch behauptet, der ist verfälscht worden. Sie kann das beweisen, gibt ein Buch der Wahrheit ein Stück näher. Nach unserer Lesung, bitteschön, an Marita wenden. Zweitens, wir sind dann, wenn wir alle beiden Veranstaltungen jetzt durch haben, sind wir am Stand gerne bereit, Bücher zu signieren. Gar keine Frage. Wir machen das aber im Block zusammen. Solange müssen die Herrschaften sich gedulden. Habe ich noch was vergessen? Nö. Gut, dann fangen wir jetzt so langsam mal an. Ich habe ja von meinem jüngsten Mitglied hier erzählt. Ja, ist ja so, man ist jung und knackig. Mal knackt hier, mal knackt da, ist klar. Und jetzt stellen Sie sich bitte folgende Situation vor. Sie haben Ihr Rentenalter erreicht, juhu! Herr Müntefering hat ja gesagt, Armut gibt's nicht bei der Rente, also glauben wir ihm das. Sie setzen sich ganz genüsslich in Ihren Schaukelstuhl und dann klingelt das Telefon. Dran ist Ihr Sohn, der Ihnen sagt, Papa, ich komme mit der Firma nicht klar. Kannst du morgen mal vorbeikommen, mir helfen? Ja. Okay, wieder in den Schaukelstuhl. Klingelt das Telefon. Ihr Enkel ruft an. Opa, du hast mir versprochen, du hilfst mir in Mathe. Kann ich heute Nachmittag kommen? Ja. Okay, wieder Schaukelstuhl. Dann kommt eine Ihnen ganz bekannte Stimme. Ey! Du hast dir Zeit, du bist Rentner, du kannst mir endlich mal im Haushalt helfen. Du kannst abwaschen. Herrschaften, das ist der Moment, wo Sie in Ihr Arbeitszimmer gehen, ein Stück Papier ausbreiten, einen Kugelschreiber nehmen und sagen, ich schreibe ein Buch. Der gehetzte Rentner, moderiert von Klaus-Peter Josberg und Autor Gerhard Gruner, viel Spaß.
Das ist typisch Mario Worm. Erstens langreden, nicht den Schlusssatz finden und allen anderen viel wegnehmen. Geh. Ich begrüße Sie also auch und freue mich natürlich wie jedes Jahr über diese Fülle an Interesse. Und es wird sich hoffentlich auszahlen, vor allen Dingen auch bei dem ersten Buch, weil ich ja sehe, dass einige doch schon über 18 sind, also das Leben schon genossen haben. Ich stelle heute insgesamt ich selbst nur 2 Bücher vor, die auch wieder außerordentlich unterschiedlich sind. Auch die Autoren sind ja sehr unterschiedlich. Das eine Buch von meinem Nebenmann, Herrn Gruner, der ein Erzählband vorstellt, und das zweite ist dann von Mario Worm, der ja allen schon bekannt ist. Herr Gruner ist Jahrgang 1951, stimmt das? Habe ich doch richtig im Kopf noch. Jahrgang 51, also er ist im Ruhestand. Eben diesen Zeitabschnitt des Lebens, der von vielen ersehnt wurde, von den Medien oftmals verklärt wurde und eigentlich nur von klugen Leuten richtig eingeschätzt wurde. Es gibt ja das Boumont, alt werden ist nichts für Feiglinge. Herr Gruner ist kein Feigling, das beweist er. er nutzt diese Zeit eben nicht, indem er sich in den Sessel lehnt, wie Mario, der das übrigens ja jetzt auch nicht kann, sondern er nutzt seine vielen Fähigkeiten, die er hat. Und eine von diesen Fähigkeiten stelle ich heute vor, und das ist das Schreiben. Er stellt also diesen Erzählband vor, mit vielen Geschichten aus seinem Leben. Er verarbeitet dort seine Erfahrungen, das, was er für Ergebnisse in seinem Leben erzielt hat. Er ist außerordentlich kritisch dabei, außerordentlich humorvoll und in einigen Passagen problematisch. Ich denke, Sie werden das hoffentlich lesen. Ich denke an solche Geschichte wie die Machtwerdung des Menschen, außerordentlich problematisch, regt zum Denken an. Oder eine weitere Geschichte, die Generationsgeschichte, die er geschrieben hat, in der er ganz provokatorisch solche Fragen stellt, wie haben wir eigentlich überlebt, ohne Handy, ohne Fahrradhelm, ohne Airbags, ohne Sicherheitsgurte, und sind doch erheblich alt geworden, wie ich das bei mir ja merke. Das kann man natürlich nur richtig in dem Alter, in dem wir uns befinden, erkennen und ja genießen, solche Geschichten. Oder den, wie heißt der, gestresste Weihnachtsmann. Die Weihnachtsgeschichte, die man auch nur verstehen kann, wenn man die DDR-Geschichte erlebt hat und zuhören kann, darüber nachdenken kann und schmunzeln kann. Aber hören wir ganz einfach rein, was der Autor selbst dazu sagt. Eine Kostprobe aus seinem Buch.
Ja, danke. Ich muss erst mal sehen, wie ich das hier einstelle, dass Sie auch alles verstehen können.
Ganz dicht.
So. Ich habe also in dem Buch einen Querschnitt niedergelegt von allem, was in den letzten 40 Jahren eben an mir so vorbeigegangen ist. Und ich beginne mal gleich nach der Wende, wo wir wirklich als Grünhörner aufgetaucht sind und uns jetzt durchs Leben schlagen mussten. Und das Erste, was ich hier habe, ich möchte in meiner Lesung mit einer selbst erlebten eben Geschichte beginnen, die Weinverkostung. Wir schrieben Januar 1991. Gerade mal 4 Monate deutsche Einheit ging ins Land. Noch wusste keiner so recht, wo die Reise hingeht. Wie jedes Jahr zog auf dem Westberliner Messegelände die Grüne Woche ein. Im Westfernsehen sahen wir uns immer diesen attraktiven Höhepunkt an. Jetzt durften wir an dem im Volksmund Fressmesse genannten Event teilnehmen. Selbst einmal alles ausprobieren, zum ersten Mal den Genuss vor Ort frönen. Schließlich besaßen wir ja jetzt Westgeld. Überwältigt zeigte sich die riesige Blumenhalle. Überall blühte und grünte es, mitten im Winter. So etwas Großartiges hatte der einfache Ossi noch nicht gesehen. Die Tierausstellung mit dem Streichelzoo boten den Kindern einen unvergesslichen Eindruck. Weiter durch die Massen kämpfend gelangten wir zu den Weinhändlern. Mit einmal sprang uns eine Winzerin in den Weg. Die sprach zu mir: Sie und Ihre Familie lad ich zu einer Weinprobe ein. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, dass die Frau gerade uns erwählte. Folgsam zogen wir hinter ihr her. Sie geleitete uns zu einem freien Tisch. Die gute Dame lief zur Hochform auf. Sie stellte sich als Wirtin des Standes vor. Nach dem einführenden Willkommenstalk kam die Repräsentation an die Reihe. Sie schnappte die erste Flasche, goss mir und meiner Frau ein bisschen Wein in das Glas. Dazu unterwies sie uns über die Herstellung, den zu erwartenden Geschmack, das Bouquet sowie die Farbe des Weines. Artig griff ich das Glas am Fuß, drehte es im Licht, schüttelte es ein wenig, ließ das Bouquet durch meine Nase ziehen. Dann folgte ein Schlückchen. Dabei verdrehte ich die Augen, spülte den Schluck in der Mundhöhle hin und her und tat, als wenn ich der beste Weinkenner der Welt wäre. Mann, war das ein herber Tropfen. Der Fachmann betitelt das mit Prädikat trocken. Mein Innerstes sagte, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich ließ mir jedoch nichts anmerken. Am Gesichtsausdruck meiner lieben Frau las ich das Gleiche ab. Liegen wir im Geschmack doch auf einer Wellenlänge. Die Weinbäuerin lieferte uns dazu ein paar Fachausdrücke. Wie intensiv und vollmundig oder nach der zweiten Gärung entzieht der Wein dem Schal wiederholt Farbe und Aroma. Aha, kam es in mir hoch. Das letzte noch rauslutschend. Deswegen schmeckt der in Richtung Medizin. Schon rauschte sie mit der nächsten Flasche an. Wie im Fernsehen oft gesehen, tranken wir aus dem bereitstehenden Wasserglas, um den Geschmack im Mund zu neutralisieren. Bedacht agierten wir professionell. Frisch eingegossen kam dieser Tropfen meinem Geschmack etwas näher. Sie nannte ihn Feinherb mit elegantem Aromen von Pfirsich und Aprikose. Wie geht das denn, dachte ich. Panschen die inzwischen den Wein mit anderen Früchten? Ehe wir uns versahen, stand erneut eine Flasche auf dem Tisch. Jetzt ging sie vom übertriebenen, freundlichen Gehabe in den fachkundlichen Vortragston über. Mein Herr, ein halbtrockener Spätburgunder. Der Wein beinhaltet ein dichtes und vielschichtiges Aroma. Natürlich wiederholten meine Frau und ich das Ritual der Verkostung. Vom Neutralisieren des Gaumens bis zum Verdrehen der Augen zeigten wir die ganze Bandbreite. Anerkennend bekundete ich die angehende Süße des Weines. Nur, wie bekommen die Winzer die Vielschichtigkeit hin? Vor allem, wie soll man die einzelnen dichten Schichten herausschmecken? Ich kam mir richtig klein und unwissend vor. Nur nichts anmerken lassen. Immer bejahend nicken. Unsere dienstbare Wirtin schwörte erneut mit einer Flasche ein. Ein edel süßer Wein, deren Trauben bei der Bärenlese per Hand selektiert werden. Wow, fuhr es mir durch den Kopf. Da haben die aber zu tun, um ein Fass Wein daraus zu bekommen. Gleichwohl kam uns der Geschmack bislang am nächsten. Zu guter Letzt brachte die Frau einen super Tropfen Eiswein. Die Flasche fiel kleiner und schmaler im Gegensatz zu den bislang gereichten aus. Vom Eiswein hörte ich bereits in den Medien, jedoch bekam ich einen solchen noch nie zu Gesicht. Mit höchster Erwartung nahm ich die Probe entgegen. Was war das denn? Die reinste Süße! Auch besaß dieser edle Tropfen eine höhere Konsistenz gegenüber den vorhergehenden Weinen. So etwas hatte bisher mein Gaumen auf keinen Fall zu schmecken bekommen. Das nennt man Premiere. Meine Gattin nickte zustimmend. In den Augen der Winzerin bemerkten wir ihren Erwartungsblick. Das hatte sie bestimmt des Öfteren durch. In voller Größe richtete sie die Frage an uns, welche Sorte darf ich notieren? Die wird Ihnen direkt ins Haus geliefert. So geht es weiter, bis dann doch etwas gegen den Strich der Gastgeberin geht. Was das ist, wird hier noch nicht verraten. Jetzt ein Auszug aus einer Geschichte, die nicht alltäglich ist. Der Familienpudel. Wir, die Neumanns, sind stolze Besitzer eines kleinen schwarzen Pudels. Ein niedliches Kerlchen, Die Familienmitglieder haben ihre Freude an ihm. Er schaut einem immer treuherzig aus seinen großen braunen Augen an. Wir konnten auf vieles verzichten, nur nicht auf Johnny, unserem neuen Hund. Ein Sonnabend stand vor der Tür. Die Regierung fuhr zum Wochenende in den Winterurlaub. Ich selbst war mitten in den Prüfungen. Aus diesem Grund durfte meine Wenigkeit nicht mit. Nicht überall sind Tiere gerne gesehene Hotelgäste. Darum wurde ich verdonnert, auf den Kleinen aufzupassen. Der Hund hingegen gab sich pflegeleicht. Solange er mich sah, ging es ihm gut. Wehe, ich musste kurz raus, um einzukaufen. Entweder ich nahm Johnny mit oder die Nachbarn gaben ihre Beschwerden danach über das fürchterliche Gejaule hinter der verschlossenen Wohnungstür bei mir ab. Ich hatte wieder mal eine Menge Wissen in meine Birne geframpft. Da klingelte es gegen 17 Uhr an der Pforte. Johnny lief gleich bellend hin. Ich öffnete. Meine Freundin Hanne steckte mir ihr Kussmündchen entgegen. Gisela, kommst du mit zum Tanz? Eine geile Gruppe spielt am Abend in der Schorre. Ich konnte gerade noch 2 Karten ergattern. Mensch, klasse, genug für heute gelernt. Warte, ich hübsche mich nur schnell auf. Doch im nächsten Moment schoss mir der Pudel durch den Kopf. Hanne, was stelle ich mit unserem Hund an? Alleine bleibt er nie. Er fürchtet sich und jault mir die gesamte Nachbarschaft zusammen. Was soll ich nun machen, fragte ich fast weinerlich meine beste Freundin. Die dachte sekundenlang nach. Im Nu gebar sie eine brillante Blitzidee. Gib ihm einfach eine Dose Schlaftabletten. Danach hast du Ruhe und kannst beruhigt mitbekommen. Ich holte sogleich eine leckere Wurst aus dem Kühlschrank, kramte dazu die Schlaftabletten aus der Hausapotheke heraus. Die zerdrückten Tablettenkrümel verpasste ich der Wurst. Diese lag nun Johnny vor dem Maul. Der schnupperte kurz daran. Das war es auch schon. Unser Pudel sah uns mit einem Ausdruck an, als wollte er sagen, den Gefallen tue ich euch niemals. Ich probierte alles. Schinken, Kuchen, Torte und selbst Schokolade ließ ihn kalt, die er so gerne frisst. Langsam aber sicher kam in mir die Wut. Die Zeit rückte unaufhörlich dem Beginn des Tanzabends näher. Die guten Plätze konnten wir eh abschminken. Hanne kam mit dem Vorschlag. Du reißt ihm das Maul auf und ich stopfe ihm die Tabletten in den Schlund. Sofort befielen mich Zweifel. Jedoch mir fiel nichts Günstigeres ein. Es ging besser, als ich dachte. Erst versuchte Johnny, die Dinger herauszuwirken. Es gelang ihm in keinem Fall, da ich ihm das Maul zuhielt. Es blieb ihm keine Wahl. Damit musste er Tablette für Tablette schlucken. Er zeigte keine Wirkung. Doch dann fing er plötzlich an, mit den Augen zu rollen. Jetzt wird er müde, sind meine ersten Gedanken. Bei Hanne zeigte das Gesicht ein erstes Siegeslächeln. Doch weit gefehlt. Dieser kleine Teufel sprang auf, hüpfte von oben hinab und mit dem Kopf gegen das Tischbein vom Couchtisch. Ich hob ihn auf. Behutsam legte ich das Knäuel auf das Sofa zurück. Der dumme Kerl stand erneut auf, runter vom Sofa und richtig, wieder gegen das Tischbein. Er verhielt sich, als wenn es das Schönste von der Welt wäre, gegen das Tischbein zu hüpfen. Ich weiß nicht. Nach dem wievielten Mal er anfing, wie trunken zu torkeln, grätschte gleichzeitig die Beine auseinander, rollte mit den Augen und blieb hilflos auf dem Fußboden liegen. Du, ich befürchte, der stirbt, raunte mir Hanne zu. Das hätte sie nie sagen mögen. Mir drückte es ebenfalls ziemlich mulmig in der Magengegend. In mir bereitete sich Panik aus. Was würden die Eltern dazu meinen, wenn er in eine andere Welt gegangen ist? Wer konnte helfen? Ich erinnerte mich an die Krankenschwester aus dem 3. Stock. Konnte die helfen? Was meinen Sie? Die Antwort darauf gibt das Ende der Geschichte. Noch ein Hinweis dazu. Ich bitte eventuell anwesende Tierschützer von einer Anzeige abzusehen, da der Autor oft eine blühende Fantasie besitzt und nicht alles authentisch ist. Hier noch eine kleine Exkursion in die Gedichtswelt. Dieses Gedicht beschließt die Abhandlung über die Machtwerdung des Menschen in diesem Buch. Viele von Ihnen werden Goethes erste Zeilen aus dem Gedicht Das Göttliche kennen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ich setzte die ersten Zeilen meines Gedichtes dagegen. Wenn man die Geschichte liest, weiß man auch warum. Der andere Mensch, eitel sei der Mensch, egoistisch und schlecht. Er setze sich durch und poch auf sein Recht. Geizig sei er auch, gen sich und die Welt und raffen dazu, so gut's wie ihm gefällt. Je schnöder er ist, so höher er strebt, bis hoch in die Macht hat niemals gelebt. Das ist einer meiner vielen Gedichte, die in einem zukünftigen Gedichtband erscheinen sollen. Nun wieder zum Buch und diesmal eine gesamte Kurzgeschichte. Die Gratulationschor. Der Bürgermeister begeht seinen Geburtstag. Das Vorzimmer füllt sich zusehends mit obligatorischen Gratulanten. Dazu gehören die Fraktionsvorsitzenden der Parteien, die Referatsleiter sowie die Vertreter der stadteigenen Betriebe. Sie alle kommen, um ihren Stadtchef zu gratulieren. Etwas in diesem Jahr ist anders als in den Vorjahren, überlegte die Vorzimmerdame. Hatte nicht der Kollege Meier zum letzten Geburtstag ein riesiges Blumenbouquet? Man konnte ihn dahinter überhaupt nicht erkennen, so groß war das. Heute drehte er verlegen ein paar Blümchen zwischen den Händen. Und erst die Andrich von der großen Oppositionspartei kam sonst immer mit einer opulenten Blumenschale. Auch sie hatte nur einen kleinen Blumentopf bei sich. Andere hielten sogar ihre mickrigen Blumensträuße ein wenig verschämt hinter ihrem Rücken versteckt. Doch plötzlich fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Ach, richtig! Seit der Rechnungshof die Verwaltung hinsichtlich des Blumenkontos unter die Lupe nahm, wurde das weitgehend gesperrt. Der Selbstbedienungsladen hatte sich damit wohl in Luft aufgelöst, stellte sie freudig fest. Jetzt müssen die aus ihrer eigenen Tasche die Blumen bezahlen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihr Interesse für das Buch geweckt habe. Sie werden mir hoffentlich nachsehen, dass ich die Pointen nicht preisgegeben habe. Ich möchte Sie zum Nachlesen animieren. Am Stand liegt das Buch aus und Sie können die Geschichte gerne zu Ende lesen. Noch mehr würde es mich freuen, wenn Sie das zu Hause tun.
Schönen Dank. Zu verstehen, vor allen Dingen zu verstehen, dass Gedichtes ist es notwendig zu wissen, dass Herr Gruner Geschäftsführer einer Großwäscherei in Berlin war. Daher die kleinen, doch etwas versteckten Spitzen. Danke. So. Dann sind wir fertig. Ja.
Heute ein Bier noch.
Nee, Hotte, jetzt reicht's aber auch mal.
Ach, Mann.
Test, hallo? Hallo? Jetzt?
Heute ein Bier noch.
Nee, Hotte, jetzt reicht's aber auch mal.
Ach, mein Gott.
Raus mit dir, raus!
Ein Scheidewächer!
Raus, hab ich gesagt!
Was für ein Gürtel ihr noch? Da könnt ihr eure Gläser schleppen. Euch für Geld drin holen. Ihr kriegt doch nicht mal Scheidewächer. Ein Bier. Ich hab Geld. Geld. Scheiß. Kann ich woanders hinbringen bei Geld. Scheiß.
Saufnase. Einer geht noch. Einer geht. Ja, mein Gott.
Ach nee, heute. Geh nach Hause, heute nicht mehr. Achim, komm mal.
Schön. Nee, nicht, oh Gott. Komm, nee. Ach, du hast schon.
Wer den Breite wieder abgefällt hat.
Ach, traurig, traurig. Was war das mal für ein Kerl?
Was soll ich helfen?
Na, gleich nach dir.
Thank you.
Habe ich einen Ton?
Hallo?
Nee, ich... Ja, also wir haben beide einen Ton. Bei den ja, komplizierten Verhältnissen hier ist es ja nicht so ganz selbstverständlich. Also er hat es wieder getan, wie Sie alle sehen, hören und wissen. Ich kann jetzt zum fünften Mal hier Mario Worm vorstellen mit einem neuen Werk. Dazu, die meisten wissen das, die meisten kennen ihn. Ich kann mich also außerordentlich kurz fassen, aber die, die vielleicht doch das erste Mal hier stehen oder sitzen, Mario Worm hat einen richtigen Beruf. Der hat eine Textilreinigung, arbeitet dort also von früh bis spät und hat trotzdem die Zeit, wie er das macht, ist mir noch nicht ganz klar, um die Bücher zu schreiben. Jedes Jahr bisher ein Buch. In dem Trailer, den er hier, das kommt übrigens noch hinzu, ja, nun produziert er sich auch noch als Darsteller. Wollen wir mal sehen, was noch alles kommt. Vielleicht kann er dann den Rest hier auch noch selbst machen. In dem Trailer ist das, was im Buch steht, nicht ganz so brutal, wie er es beschrieben hat, glücklicherweise dargestellt worden. Vorgestellt hat er uns, mir vor allen Dingen, das Buch als außerordentlich provozierend. Wie gesagt, wir kennen uns sehr lange und wir haben uns die Köpfe heiß diskutiert. Er provoziert gern, das weiß jeder eigentlich, auch in diesem Buch. Er hat das etwas anders dargestellt im ganzen Aufbau, aber es ist für mich zumindest, und das wird auch für Sie außerordentlich interessant sein, mit Auszügen aus dem Gesetzbuch und dann den entsprechenden Darstellungen. Wenn Sie beginnen mit dem Buch, werden einige Leser abgeschreckt sein, vielleicht verärgert, vielleicht auch überfordert und Sie legen es weg. Und genau das wäre falsch. Lesen Sie es zu Ende, Sie können es zu Ende lesen, es ist flüssig geschrieben. Er wird, so wie ich das einschätze, ja auch von Buch zu Buch besser. Lesen Sie es zu Ende, er löst das dann auf, letztlich, aber er beginnt und es kommt immer wieder in diesen Kapiteln vor. Er bleibt immer wieder bei diesen provozierenden Äußerungen und unterfüttert sie dann. Ich habe das nicht nur alleine so empfunden, sondern ich kann mal, ich will mich da voll anschließen, etwas vorlesen, was wir in der Buchrezension EU gefunden haben. Eine Einschätzung dieses Buches. Hier steht es, so entwickelt sich neben einem rasanten und sehr gut geschriebenen Kriminalfall auch eine Diskussion um Flüchtlingsströme, Fremdenhass und Fragen des Miteinanders. Der Autor bedient sich hierbei ungeniert den gängigen Klischees und zeigt auf, welche Auswirkungen eindimensionale Denkstrukturen auf unseren gesellschaftlichen Frieden Auswirkungen haben können. Mario Worm hat es mal wieder geschafft, eine kurzweilige, mitreißende Story zu Papier zu bringen, die daneben auch gesellschaftliche Fragen aufwirft und dem Leser unweigerlich den Spiegel vorhält. Dieses Buch hat definitiv eine 5-Sterne-Wertung verdient und macht Freude auf mehr. Die Tatsache, dass es sich hierbei um den Auftakt einer Reihe rund um diese Protagonisten handelt, steigert die Freude natürlich umso mehr. Das heißt also, jetzt schon kann ich Sie darauf aufmerksam machen, wir werden uns im nächsten Jahr wiedersehen.
Hallo? Hallo? Bisschen mehr. Ja, jetzt ist gut. Ja. Also, es geht los. Paragraph 242, Diebstahl. Erstens, wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Fremden rechtswidrig zueignet, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zweitens, der Versuch ist strafbar. Paragraph 243, besonders schwerer Fall des Diebstahls. Erstens, in besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienenden Gebäude oder Raum eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder der religiösen Verehrung dient. Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland, Stand 8.5.2015. Nicht ein einziger Platz ist frei. Der Saal scheint zu bersten. Selbst auf die Gänge haben sie sich gesetzt. Kein Wunder, hier geht es um was. Angeklagt ist ein altes Mütterchen namens Alicia Yüksel. Der Tatbestand ist eher geringfügig, Diebstahl. Eigentlich nicht der Rede wert, Routine. Hier kommt nun aber noch hinzu, dass es sich um eine Wiederholungstat handelt und erschwerend um den Diebstahl einer Kirchenkollekte. Außerdem ist es die letzte große Verhandlung vor dem Showdown. Vorn thront der Prozessvorsitzende, der ehrwürdige Dr. Hunscher. Der Staatsanwalt hat sein Plädoyer beendet, das Strafmaß gefordert und nimmt nun hinter seinem Tisch Platz. Ohne eine Miene zu verziehen, anscheinend völlig emotionslos, nickt Hunscher ihm zu, fährt sich mit seiner Hand über die Halbglatze, rückt seine Brille zurecht und macht sich mit seiner markanten, tief rauchigen Stimme bemerkbar. So, Herr Verteidiger, und nun Sie. Oh. Betont langsam erhebt dieser sich und wirft dabei noch einmal einen flüchtigen Blick auf das Mütterchen. Die sitzt da und grinst. Ungeheuerlich. Dabei hatte er ihr doch eindrücklich aufgetragen, ein ernstes Gesicht aufzulegen, ab und zu verlegen am Kopftuch zu zupfen und vor allem den Blick eines reuigen Hundes durchscheinen zu lassen. Aber das Mütterchen grinst so wie alle anderen im Saal, mit Ausnahme Hunschers. Fall Koch holt noch einmal tief Luft. Dann beginnt er. Werter Herr Vorsitzender, werter Herr Staatsanwalt, wir haben die Ausführungen der Staatsanwaltschaft gehört. Sicherlich trifft hier Paragraph 243 Absatz 1 Punkt 4 zu. Doch wollen wir ernsthaft von besonders schwerem Diebstahl ausgehen? Bei einem Schaden von knapp 20 Euro? Schauen wir uns diese Frau und ihre Beweggründe etwas genauer an. Vor uns sitzt eine alte, gebrechliche Frau mit eingefallenem Gesicht. Ihre Hände zittern. Sie ist offen gesagt fast sowas wie das ganze Gegenteil von Herrn Staatsanwalt. Nach einem winzigen Moment der Stille bricht im Gerichtssaal ein schallendes Gelächter aus. Einige der Zuschauer klopfen sich vor Begeisterung auf die Knie oder nutzen die Bänke als Klangkörper. Selbst das Mütterchen prustet sich ins wackelnde Fäustchen. Ruhe! Verdammt nochmal! Donnert Hunscher. Das Gejohle verstummt abrupt. Herr Koch? Ich danke für Ihre gewitzte Einlage, würde mich aber freuen, wenn wir wieder mit Ernst bei der Sache wären. Wir haben eine Verhandlung zu führen, also bitte. Verzeihung, Herr Vorsitzender, kommen wir zum Tatbestand. Er zeigt auf, dass die geringfügige Rente seiner Mandantin kaum ein Auskommen möglich macht, was natürlich keine Straftat rechtfertigt. Nach Abzug der Fixkosten verbliebe ihr nicht viel. Der Geburtstag ihres Enkels hat sie in den Klingelbeutel greifen lassen. Sie, die ansonsten eine streng gläubige Christin sei. Warum hätte sie auch sonst an dem Gottesdienst teilnehmen sollen? Wieder erschallt das Gelächter ringsum, diesmal aber nur kurz. Hunscher braucht nichts weiter zu sagen. Es genügt nur, einen Blick durch die Runde gleiten zu lassen. Gewiss, man hatte Frau Yüksel schon dreimal wegen Diebstahls in Supermärkten mit einer Geldstrafe bedacht. Aber auch hier waren die Schäden eher geringfügig. Auch bei diesen Fällen lag eine außergewöhnliche Belastung der Angeklagten vor. In epischer Breite baut er ein Mitleidskonstrukt auf und kommt nach ausschweifenden Argumentationen zu dem Schluss: Deshalb kann ich die Freiheitsstrafe von 4 Monaten, wie sie die Staatsanwaltschaft fordert, nicht nachvollziehen. Ich bitte das Hohe Gericht um eine entsprechende Bewährungsstrafe. Und auch wenn der Herr Staatsanwalt es vielleicht vergessen hat, es gibt im 243er auch noch die Ziffer 2, die die Verfahrensweise bei Geringfügigkeit relativiert. Boah, so, das war es. Ein kurzer Blick auf die Uhr, 3 Minuten noch. Naja, Hunscher würde kaum Zeit haben, auf die Ausführungen reagieren zu können. Falk hatte richtig kalkuliert. In diesem Moment schaute der Vorsitzende auf seine Armbanduhr und ließ seine höchstrichterliche Stimme ertönen. So, Herrschaften, das war es für heute. Dank des umfangreichen Wortschwalls Ihres Kollegen sind wir heute ja ein reichliches Stück weitergekommen. Aber genug der Ironie. Nach Lage der Dinge sehen wir uns am Mittwoch zur letzten Veranstaltung vor der finalen Examensprüfung. Und damit Sie bis dahin nicht aus der Übung kommen, überlegen Sie, wie das Gericht in diesem Fall entschieden hätte. Machen Sie sich Notizen. Einen von Ihnen wird es treffen, der mir dann seine Urteilsverkündung und vor allem die Begründung in allen Einzelheiten darlegen darf. Auf Wiedersehen. Auch das noch. Als wenn man so kurz vor der entscheidenden Prüfung nicht schon genug zum Büffeln hatte. Naja, Hunscher eben. Unter leichtem Murren schickt sich die angehende Anwalts- und Richterschaft an, den gemieteten Saal der Kammer zu verlassen. Mütterchen Yüksel reißt sich das Tuch vom Kopf, schüttelt ihre schwarzbraune Mähne. Ihr Gastauftritt ist beendet. Gott sei Dank muss ich als Rechtsanwaltsgehilfin kein Examen ablegen. Auch ihr Verteidiger ist gerade im Begriff, sich der Ausgangstür zuzuwenden, als ein Brummen Hunschers ihn zum Umdrehen bewegt. Falk, kommen Sie bitte mal zu mir. Wieder lag Koch mit seiner Vermutung richtig, dass nun eine Generalpredigt folgen würde. Der Doktor hatte nämlich ein Faible für Namen und deren Herkunft. Und so verwunderte es auch nicht, dass er mit diesem Wissen seinen Vortrag begann. Herr Koch, Sie wissen, was Ihr Vorname für eine Bedeutung hat. Ja, ich denke, Sie werden es mir gleich erläutern. Hunscher überhört die kleine Provokation und fährt fort. Falk kommt aus dem Germanischen, abgeleitet vom Vogel Falke, dem Schlauen, dem Sinnbild für Stärke und Klugheit. Nun, Ihre Stärke vermag ich nicht zu beurteilen, Ihre Klugheit schon. Nur heute war davon nicht allzu viel zu verspüren. Sie wissen, ich kannte Ihren Vater, man kann sogar sagen, ich war mit ihm befreundet. Er war ein verdammt guter Anwalt. Sie könnten das auch sein. Sie sind ihm in vielen Dingen sehr ähnlich. Nur eins hätte er nie gemacht. Ihm anvertraute Fälle auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch wenn das hier kein richtiger Prozess war, ändert das nichts an der Tatsache, dass Sie in keiner Weise richtig vorbereitet waren. Was meinen Sie wohl, wie das Gericht nach Ihren Ausführungen wohl entschieden hätte. Mit hängendem Kopf antwortet der Anwalt in spe: Ja, ich denke, dass ich den Prozess verloren hätte. Sehr richtig. Aber ob nun verloren oder gewonnen, darum geht es nicht. In erster Linie geht es bei jeder Verhandlung um menschliche Schicksale und um die Umsetzung und Verwirklichung unseres deutschen Rechts. Dafür tragen Sie als Anwalt, egal für welche Seite Sie plädieren, immer die Verantwortung. Vergessen Sie das nie. Sie wissen, ich hege große Sympathie für Sie. Was Ihre Leistungen im Studium betraf, sind Sie der Beste dieses Studienjahrgangs gewesen, haben Ihr Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Um Ihr zweites Examen und das womöglich folgende Richteramt mache ich mir keinerlei Sorgen. Ich weiß, dass Sie mit auswendig gelernten Paragraphen nur so um sich schmeißen können. Aber das alleine wird Ihnen keinen Erfolg bescheren. Werden Sie endlich erwachsen, und zwar bevor man Sie auf die Menschheit loslässt. Ich gebe ja zu, dass das nicht einfach ist. Ihr Vater war auch ein Hitzkopf, aber, wie schon erwähnt, ein verdammt guter Jurist. Und Sie sind auf dem Weg dahin. Hunscher hatte gesagt, was er sagen wollte, und den Delinquenten rutschte nur ein leises, unverständliches Grummeln über die Lippen. Der Vorsitzende nickte ihm freundschaftlich zu und wechselte das Thema. Ach, sagen Sie mal, haben Sie sich nun eigentlich Gedanken gemacht, wohin die Reise gehen soll? Naja, also ich denke, ich entscheide mich für das Strafrecht. Staatsanwaltschaft? Koch wiegt mit dem Kopf. Nee, ich denke eher nicht. Naja, Sie hätten ja auch die Kanzlei Ihres Vaters weiterführen können. Naja, das war es ja gerade, was ich nicht wollte. Erstens liegt mir Wirtschaftsrecht nicht und zweitens hätte ich immer im Schatten meines Vaters gestanden. Naja, das kann ich irgendwo verstehen. Trotzdem hätten Sie einen besseren Start gehabt. Das Werben um eigene Mandanten ist eine harte Herausforderung. Ein Messingschild an der Tür füllt noch keine Kanzlei. Nun, mein Traum ist es immer gewesen, meinen eigenen Weg zu machen. Traum? Ist das der richtige Ansatzpunkt? Naja, nennen Sie es Konsequenz oder Willen. Eine eigene Kanzlei bedeutet Unabhängigkeit. Vaters Räumlichkeiten sind ja vorhanden. Er hatte kurz vor seinem Tod den Flachbau gekauft. Was mir fehlt, ist einzig die Zulassung. Naja, die Zulassung bekommen Sie. Das ist, denke ich, so gut wie sicher. Trotzdem wird es ein steiniger Weg werden. Hunscher, er sollte Recht behalten, wie immer. Gute 5 Jahre sind seit diesem Gespräch vergangen. 5 lange Jahre. Koch gießt sich den Rest Kaffee ein. Heute ist Dienstag, der 12. Januar 2016. Die neben dem Kalendarium hängende Uhr signalisiert ihm, dass er noch eine halbe Stunde durchhalten muss. Heute bis 18 Uhr Sprechstunde, verkündet das Schild, das draußen an der Eingangstür zur Kanzlei um Klienten wirbt. 30 Minuten, in denen noch ein potenzieller Ratsuchender auftauchen könnte. Eigentlich waren da auch noch die 4 Akten der Wirtschaftsprüfung eines ortsansässigen Gewerbetreibenden, die noch mit dem Betriebsergebnis verglichen werden müssten. Oh, aber dafür war ja morgen auch noch Zeit. Termin war eh erst nächste Woche. Fall Koch verspürt nicht die geringste Lust dazu, aber von irgendetwas musste man ja schließlich leben. Aber bitte nicht heute, nicht in den letzten 30 Minuten. Stattdessen setzte er sich auf die Fensterbank und schaut hinaus. Vis-à-vis die Gleisanlagen, die in den Bahnhof Strausberg Vorstadt führen, nur getrennt durch den tanzenden Flockenfall des winterlichen Niederschlags. Nun ist er also doch noch eingetroffen, der Winter. Er gibt mächtig an mit seiner weißen Pracht. Völlig verlassen steht sie da, die alte, schon nostalgisch anmutende Wasserpumpe, die einst zum Befüllen der Dampfloks diente. Und allmählich wandelt sich ihre Farbe vom abblätterndem Schwarz ins Weiß der dünnen Schneedecke. Ja, und von wegen, diese Pracht, ja, die hätte man mal zum Heiligabend haben müssen. Aber nein, da war es ja sinnigerweise 15 Grad plus, sodass man die Weihnachtsgans im Freien auf dem Holzkohlegrill hätte brutzeln können. Oh, und von wegen Weihnachtsgans. Ach, er geht jetzt ins Bistro. Bei Döner kann er essen und dauerblickender Plastikdeko. Und genau dahin führt ihn jetzt auch sein Weg. Keine 500 Meter entfernt, fast gegenüber vom Bahnhof Strausberg. Der Wind bläst ihm kalt entgegen, Wassertropfen rinnen übers Gesicht. Naja, vielleicht sollte er doch mal in Betracht ziehen, einen dicken Mantel aus dem Kleiderschrank zu nehmen, anstatt mit seiner dünnen Lieblingslederjacke modische statt praktische Akzente zu setzen. Tja, und dann ist er im Bistro. Als er nämlich den Eingang zum Bistro erreicht hat, klopft er sich die Winterpracht von den Sachen, drückt die Türklinke und tritt laut Merhaba rufend ein. Der Gastraum ist leer, das einzige Lebenszeichen. Was denn? Ah. Ja, da kann ich nicht dafür. Die Zeit ist um, sagt man mir. Ja, also ich lese diese Seite noch. Ja? Der tritt jetzt also ein in den Gastraum. Der Gastraum ist leer. Das einzige Lebenszeichen ist der von der Decke hängende Fernseher, welcher während der gesamten Öffnungszeit permanent den Nachrichtensender NTV durchrattert. Von Yasa, Büchsel, keine Spur. Hallo, Lieblingstürke, ruft Koch lauter. Nur das Klappern von Geschirr ist aus dem angrenzenden Küchentrakt vernehmbar. Von dort aus erfolgt auch die Antwort. Hallo, Rechtsverdreher, Merhaba, komme gleich. Mensch, mach hinne, ich habe Hunger. Ja, hab heute lecker Fisch im Angebot, raunt es zurück. Nee, also lass mal gut sein, mach wie immer. Jetzt erst kommt der Kopf des Freundes zum Vorschein. Dönerplatte ohne Gemüse? Falk nickt. Genau, ohne Grünzeug. Hätte Gott oder Allah gewollt, dass ich als Karnickel auf die Welt komme, hätte er es auch so eingefädelt. Ja, und wo ist denn Alicia? Na, die ist zum Handelscenter. Uns sind die Tomaten ausgegangen. Der Junganwalt lacht. Wie sich die Zeiten doch ändern. Ein türkisches Bistro ohne Tomaten? Ja, wie sich die Zeiten doch ändern. Aus der damals unscheinbaren Alicia ist unterdessen eine attraktive Frau geworden, die halbtags als Rechtsanwältin, Gehilfin in Kochs Kanzlei arbeitete. So, Entschuldigung, so, ich darf nicht weiterreden.
Ja, ich sag einfach auch noch was dazu. Bitte einen kleinen, großen Applaus für uns.
Ich kotze das an.
Wir finden das hier alles wunderbar in Leipzig. Wenn zum dritten Jahr schon mal nicht die Technik funktioniert, dadurch sind wir jetzt natürlich wahnsinnig in Zeitnot gekommen, weil jetzt wäre es eigentlich interessant geworden. Wir werden am Stand da noch ein bisschen was erzählen und machen und tun. Ich kann mich jetzt einfach nur in dem Sinne entschuldigen, obwohl wir gar nichts damit zu tun haben. Und ich bedanke mich ungeheuer bei der Leipziger Messe und verspreche euch, diesmal gibt's ein Nachspiel. Ja, weil das geht so nicht. Hier sitzen Leute, die wollten es hören. Und wenn ihr eure Technik nicht im Griff habt und keinen Techniker am Stand habt, dann ist es sehr, sehr traurig, weil wir haben ein sehr viel Geld für diesen Stand bezahlt.
Ah ja, du, ich bin auch sauer, weil da quatscht es andauernd. Also. Ja. Machst du mal hier mir das Ding wieder ab?
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Margot Navarra. Ich bin Autorin von Erotikromanen und zwar speziell aus der Sparte BDSM. Und habe meine Lesungen unter den Titel gestellt, BDSM ist realer als 50 Schatten. Und wie Sie sich wahrscheinlich denken können, ist das eine Anspielung auf Shades of Grey, das ja natürlich inzwischen jeder gelesen hat, fürchte ich, oder? Wie sieht's denn aus? Wer hat denn hier das Buch schon gelesen? Oh, doch einige schon. Und wer hat es nicht gelesen, sondern nur mal reingeschaut, um zu wissen, wie es ist und sich dann, genau. Also BDSM führt zwar vielleicht ein wenig ein Schattendasein, aber es ist trotzdem nicht wirklich in einer Schattenwelt zu Hause, sondern es hat ganz viele Schattierungen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist ganz wichtig dabei. Allerdings muss ich eben auch wirklich sagen, dass das, was in diesem Buch in Shades of Grey beschrieben wird, leider nicht der Realität entspricht. Unter anderem zum Beispiel, weil der Mr. Christian Grey ja als psychisch krank dargestellt wird. Und das ist etwas, was man in BDSM überhaupt nicht gebrauchen kann. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig, dass gerade der dominante Part noch mehr als der submissive, aber letztendlich beide, einen klaren Kopf hat und eine klare Entscheidung treffen kann. Denn er trägt auch die Verantwortung für beide. Dazu muss man gesund sein, dazu muss man sehr aufmerksam sein, man muss empathisch sein, man muss achtsam sein. Und das würde ich euch gerne ein bisschen beweisen gleich, indem ich euch da Stücke aus meinen Büchern vorlese, in dem es eben gezeigt wird, dass es nicht um einen Vertrag geht, der da geschlossen wird. Es ist kein Sklavenvertrag, das gibt es natürlich auch bei BDSM, allerdings bestimmt nicht mit Anfängern, zumindest nicht dann, wenn eben der Dom ein erfahrener Mensch ist. Ganz wichtig ist bei allen Spielen, bei allem, was man untereinander vereinbart, vor allen Dingen das Gespräch. Konversation, immer miteinander reden, egal ob vor der Szene, nach der Szene, während der Szene, was auch immer möglich ist. Und ganz, ganz wichtig wirklich hinterher das Aufarbeiten, was da passiert ist, damit man einfach dann auch eine Chance hat, zum Beispiel auch neue Sachen auszuprobieren oder eben zu sagen, nein, das war wirklich nicht das, was ich wollte. Dazu möchte ich euch eine Szene aus Hot and Spicy vorlesen und die auch den Beweis zeigt, dass es eben kein Vertrag notwendig ist, sondern dass man nur miteinander reden soll. In Hot and Spicy geht es um Tom und Darlene, eine relativ unerfahrene Frau, die aber gerne BDSM leben möchte und Tom ein sehr erfahrener Dom. Nach einer Szene reden die beiden also zusammen. Tom versicherte ihr, dass er kein Interesse hegte an Schmuckbondage, genauso wenig wie er bestrebt war, Meister im Kunstknüpfen zu werden. Fesseln dienten ihm zur Fixierung, als Mittel zum Zweck. Eine Sub ließ sich besser spanken, wenn sie fixiert war. Das Spiel mit Wachs wollte er an ihr ausprobieren. Messer konnten zu mehr dienen als zum Schneiden und sollten nicht zu schnell abgetan werden. Feuer faszinierte ihn seit jeher, vielleicht weil er als Koch den Umgang mit Hitze gewöhnt war. Jede Art von Gags und Hauben verabscheute Tom. Ich will und muss sehen, wie du reagierst. Das ist für mich wichtiger als alle Safe Words, die du sagen oder nicht sagen kannst. Mindestens eine Möglichkeit will ich haben, dich zu kontrollieren. Ich möchte mich auf meinen Instinkt verlassen. Bist du damit einverstanden? Du meinst, du hättest nicht aufgehört, wenn ich Safran gesagt hätte? Ich hätte nicht aufgehört, sondern pausiert und dich gefragt, was dich stört. Verstehst du den Unterschied? Ich fand es immer schon doof, dass ein Spiel zu Ende sein soll, wenn ich das Safe Word sage. Das klingt so nach Erpressung. Tom lachte. Genau meine Meinung. Sag das Wort und ich höre auf und alles ist vorbei. Eine emotionale Erpressung, beinahe schon ein psychologischer Trick. Weißt du, mir ist es lieber, du sagst, hör auf. Da weiß ich, dass es Zeit ist, langsamer zu machen und dein Wohlbefinden zu kontrollieren. Nur auf ein so dahingesagtes Nein reagiere ich selten. Weil du glaubst, es ist nicht ernst gemeint? Weil ich glaube, dass es selten so gebraucht wird, wie es klingt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.